Willkommen zu einer neuen Folge des Physik Evolution Podcast. Wir melden uns nach einer Woche direkt mit einem neuen Statusbericht zurück zu meiner Linken, der Fabi. Fabi, wie war deine Woche? Das war jetzt die fünfte Woche auf Orangensaft. Hat sich noch was getan jetzt in dieser Woche? Du hast ja schon...
Fünfte Woche auf Zaubertrank. Es tut sich jede Woche was. Immer ein bisschen. Ich würde mal gerne wissen, was passieren würde, wenn ich jetzt nicht in einem Kaloriendefizit wäre. Ich glaube, dann würde noch mal einiges mehr gehen. Aber derzeit hält sich das Gewicht auf jeden Fall hartnäckig, beziehungsweise ist es sogar ganz leicht angestiegen und die Form ist aber besser geworden. Kann ich klagen. Ich hatte mir, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, hat mir vor 2 Wochen ungefähr einen Hexenschuss zugezogen bei den RDLs.
Tatsächlich.
Und das hat so reingezogen und mir sogar kurz schwarz vor Augen geworden, aber der ist jetzt auch fast komplett weg, weswegen ich ein bisschen jetzt aufpassen musste. Ich habe die Kniebeuge jetzt komplett rausgenommen, ich mache die jetzt auch nicht mehr, weil ich habe auch das Gefühl, ich bin etwas schlechter an den Beinen geworden. Also ich bin stärker in der Kniebeuge geworden, aber meine Beine sind schlechter geworden. Also keine Ahnung, ob das jetzt täuscht oder ob das jetzt wirklich so ist, aber das ist jetzt einfach meine Wahrnehmung. Mhm. Und deswegen bin ich komplett auf die Hexquad jetzt gewechselt und ist auf jeden Fall deutlich rückenschonender und ich spüre es aber auch in den Beinen deutlich besser.
Okay, krass. Wegen dem Hexenschuss beim ADL bist du jetzt von der Kniebeuge weggetreten?
Ja, also von der Kniebeuge und auch von freien ADLs. Also selbst dieses Zurücklaufen, wenn man das Gewicht rausgenommen hat und diese kurzen Schritte nach hinten, die sind so für mich so ein Struggle, da einen guten Stand hinzubekommen und auch die Hüfte geradewegs nach hinten zu bringen, ohne dass eine Seite immer so leicht abweicht, mhm. Ne, man kennt's irgendwie, dass ich jetzt RDLs im Prinzip durch Hyperextension ersetze, bis ich mich bereit fühle, die wieder an der Bildscode auszuführen, ja. Aber frei werde ich jetzt einfach komplett weglassen. Und Kniebeuge gegen Hexquad getauscht.
Interessant, weil du hast ja wirklich jetzt eine sehr, sehr lange Zeit freie Kniebeugen ausgeführt und bist ja, denke ich, auch ziemlich lange damit gut gefahren, ja. Aber jetzt merkst du, okay, du wirst zwar stärker in der Übung, aber das Ganze lässt sich dann eben nicht 1:1 auf dein Quad-Wachstum transferieren und die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Zu Beginn meiner Trainingskarriere oder da, wo das Ganze dann so an Fahrt aufgenommen hat, habe ich auch sehr, sehr viel und frequent gebeugt und bin auch in der Beuge damals richtig, richtig stark geworden. Aber mein Quad ist eben nicht entsprechend mitgewachsen. Jetzt mittlerweile beschränke ich mich da auch auf Hex Squat, Leg Press und Leg Extensions. Glaube auch, dass ich, auch wenn mein Quad sich jetzt mittlerweile deutlich weiterentwickelt hat, gar nicht mehr in der Lage bin, dieses Gewicht von damals eben zu bewegen. Und
es ist einfach technisch viel anspruchsvoller und wahrscheinlich wird einfach die die inter- oder intramuskuläre Koordination wird einfach immer besser, aber der Stimulus auf die Muskulatur wird nicht unbedingt besser. Mhm. Man wird immer besser in der Übung, einfach dieses Gewicht koordinativ zu bewegen, also die Technik zu erlernen und effizient ausführen zu können. Und aber durch das Erlernen der Effizienz wird man auch so effizient, dass man nicht mehr irgendwie genug den Quad trifft. Also ich weiß nicht, woran es liegt, obwohl eigentlich genug mechanische Last da ist, aber ich habe bei den Hack-Squats, ich merke es also nach der Übung direkt, einfach, dass viel mehr Blut auch in die Beine läuft und aber auch am nächsten Tag merke ich einfach viel mehr Fatigue, also viel mehr Erschöpfung in den Quads als bei der Kniebeuge. Die Kniebeuge, die löst einfach so viel systematische Ermüdung aus, also allein dieser Druck auf den Nacken. Manche bekommen auch Kopfschmerzen nach der Übung. Also ich gehöre auch dazu, immer leichte Kopfschmerzen nach der Übung. Und man fühlt sich halt komplett aus dem Leben geschossen. Und aber die Quads könnten eigentlich noch.
Das war eben auch genau meine Wahrnehmung. Und ich habe eben auch genau jetzt das Gefühl, ne, dass bei geführten Bewegungen, wo man auch einfach nicht so viele Ausweichmöglichkeiten hat, sondern wie jetzt zum Beispiel bei einer Hexquad durch das Rückenpolster gezwungen ist, über die Knie zu hebeln und eben nicht die Hüfte nach hinten schießen zu lassen, letztendlich mehr die Hüftstrecker dann zu nutzen, das Ganze dann einfach deutlich effektiver dann bei der Muskulatur eben ankommt. Ja, genau, deswegen denke ich, dass der Wechsel jetzt von der Kniebeuge hin zur Hexquad auch einfach nochmal systemische Kapazitäten auch für dich frei macht und dir gleichzeitig die Möglichkeit gibt, ja, nochmal etwas intensiver die Oberschenkel zu bearbeiten. Dadurch, dass du jetzt wahrscheinlich im Vergleich zur freien Kniebeuge ein bisschen weniger die Hüftstreckung trainierst, wirst du jetzt vielleicht dann nochmal die Adduktoren oder auch den Gluteus vielleicht nochmal etwas stärker dann bei anderen Übungen ins Visier nehmen?
Ja, muss ich wohl zwangsläufig. Also ich merke es auch, dass der Muskelkater nach den Kniebeugen im Gluteus beispielsweise, der war auf jeden Fall da, das hat man gemerkt. Und das auch einfach mehr Belastung dann auf dem Glut im Prinzip vorherrscht dementsprechend werde ich das jetzt wahrscheinlich auch ausgleichen müssen mit im Prinzip mehr Sätzen oder halt noch mehr Intensität bei den Hyperextension, Schrägstrich dann Bell Squad RDLs, die dann zukünftig folgen werden und aber auch ja, Mehrsätze dann am Adduktor.
Ja. Macht auf jeden Fall Sinn in der Theorie. Mhm. Du hast ja auch immer sehr, sehr tief gebeugt. Und da kam ja auch letztens eine neue Studie so raus, dass zumindest das Quad-Wachstum schon dann maximiert wird, wenn der Oberschenkel parallel zum Boden ist. Mhm. Also jetzt keine typische Ass-to-Grass-Kniebeuge notwendig ist, um hier das Oberschenkelwachstum zu maximieren. Dann gab es aber auch eben noch eine Studie von Kubo et al. Aus 2019, wo dann eben aber noch herausgefunden wurde, dass eben bei einer Ass-to-Grass-Kniebeuge eben die Adduktoren und vor allem auch der Gluteus dann nochmal eben in diesem letzten Bereich der Abwärtsbewegung nochmal stärker trainiert wird. Genau, es war eine Studie zur Beinpresse, die jetzt neuestens rauskam und da hat hier eben auch gezeigt, dass eben gerade dieser letzte Teil der exzentrischen Bewegungsphase dann eben eher zuträglich dann nochmal für Glutes und Adduktoren eben ist und das eben dann nochmal bestätigt durch diese Kniebeugestudie von Kubo und Kollegen. Deswegen, ja, denke ich, macht das definitiv Sinn, da anderweitig dann nochmal diesen vermeintlich fehlenden Adduktor und Gluteus-Stimulus beim Wechsel von der freien Kniebeuge hin zur Hack-Squat dann eben dann nochmal zu kompensieren. Ansonsten, bist du konkreter geworden mit deiner Wettkampfplanung? Letzte Woche war das Ganze ja noch so ein bisschen vage. Du hattest, glaube ich, auch einen FIBO Pro Qualifier ins Visier genommen, der ja jetzt schon relativ bald ansteht. Mhm. Hast, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, in deiner Insta-Story aber noch einen weiteren Wettkampf in Berlin eben auch in Aussicht.
Genau.
Gibt es da jetzt schon konkretere Pläne, wann du erstmalig?
Ja, auf jeden Fall konkreter. Also ich denke, dass die FIBO wäre auf jeden Fall cool, dort zu starten. Aber ich denke, das wäre einfach ein zu hochgegriffenes Ziel. Ich meine, zwischen FIBO und jetzt der Berlin Classic, die jetzt eventuell in Frage kommt, sind auch nur etwas mehr als 2 Wochen. Mhm. Also die FIBO wäre, glaube ich, am 11. April und die Berlin Classic ist am 26. April. Und deshalb wird die FIBO wahrscheinlich wegfallen. Ich versuche auf jeden Fall trotzdem zu FIBO, ja, eine gute Form schon zu haben, einfach, um mich daran zu orientieren. Also, die Berlin Classic dann im Prinzip als Eröffnung zu nehmen, als Qualifier oder als Qualifikation zu nehmen für anstehende Pro-Qualifier in diesem Jahr.
Was würdest du aktuell schätzen, wäre so das Bühnengewicht? Das ist natürlich gerade schwer.
Das ist ultra schwer.
Abzuschätzen, weil bei dir hormonell gerade sehr viel passiert und du bei Fettverlust eben auch noch einen entsprechenden Muskelaufbau erfährst. Die Rekomposition, die du ja jetzt als Zielsetzung ins Auge gefasst hast, die läuft ja scheinbar wirklich extrem gut und dementsprechend wird sich jetzt natürlich auch in den nächsten Wochen eben hinsichtlich der Körperkomposition dann eben noch sehr viel ändern. Was denkst du, wirst du dann eben bei dieser Berlin-Show dann nochmal 2 Wochen später im Vergleich zur FIBO wiegen müssen, um da eine realistische Chance auf die Qualifikation für den Profi-Wettkampf dann letztendlich zu haben?
Oder also ich habe ja, also in der Classic...
Sorry, nochmal kurz zum Verständnis, es ist ein Qualifikationswettkampf dafür, dass du dann bei einem Pro-Qualifier teilnehmen kannst, wo du dir dann die Profikarte holen kannst.
Genau. Also alle Pro-Qualifier dienen im Prinzip dazu, dass man sich eine Profikarte holen kann. Dazu muss man vorher einen regionalen Wettkampf machen, um sich dafür zu qualifizieren. Eigentlich eine doofe Regel, weil es entscheidet im Prinzip nur die Teilnahme daran, ob man qualifiziert ist oder nicht. Egal welche Platzierung man erreicht hat, ist eine doofe Regel meiner Meinung nach.
Einfach nur ein Proforma-Wettkampf.
Genau. Damit man in dem Jahr sozusagen registriert ist oder sich gezeigt hat. Keine Ahnung, was die Hintergründe dafür sind. Und der Pro-Qualifier ist dann im Prinzip, ja, du startest in einer Klasse, also im Prinzip bei mir Classic Physik. Wenn ich die Klasse gewinnen sollte, dann kommt man ins Gesamtsiegerstechen und der Gesamtsieger also der jeweiligen Klasse, der bekommt dann eine Profikarte.
Ah, okay, also ist dieser erste Wettkampf jetzt an sich total irrelevant. Also ist letztendlich egal,
ja,
was für
also
Form du dort auftrittst. Es geht ja dann letztendlich um den Pro-Qualifier dann später innerhalb des anstehenden Kalenderjahres, wo es dann eben um die Wurst geht.
Ja, streng genommen ist es egal, welche Platzierung ich da erreiche. Natürlich.
Du willst einen Eindruck hinterlassen.
Natürlich will ich da schon eine gute Form und Performance auch an den Tag legen. Das ist immer mein Ziel. Also die Klasse dann auch hoffentlich zu gewinnen. Dafür muss dann natürlich auch die Form gut passen. Ja, und das ist jetzt erstmal anvisiert. Genau, 26. April steht noch nicht zu 100% fest. Das Gute ist, mir ist auf jeden Fall ein Schlafplatz in Berlin garantiert. Daran sollte es nicht scheitern. Aber angemeldet bin ich für den Wettkampf noch nicht. Das weiß ich noch nicht, wann ich das dann konkret mache. Ich glaube, man kann sich sogar eine Woche vorher anmelden. Da kann man, also bei dem, das ist das Gute, beim NPC kann man das immer relativ spontan machen. Mhm. Und je nachdem, wie sich die Form jetzt im Laufe der nächsten Wochen entwickelt, werde ich dann ja die endgültige Entscheidung treffen.
Ja, hört sich doch entspannt an, weil so kannst du jetzt erstmal relativ unbeschwert diese Rekomposition weiter auskosten und bist jetzt nicht gezwungen, schon ja, den Regler eben weiter in Richtung Kaloriendefizit und Fettverlust zu verschieben, sondern jetzt eben auch bei entsprechendem Fettverlust noch weitere muskuläre Anpassungen eben mitnehmen zu können, damit du dann natürlich für Ende des Jahres dann optimal vorbereitet bist, weil die Problematik habe ich natürlich auch schon letzte Woche so ein bisschen thematisiert. Hey, du willst jetzt eben schon eben diesen ersten Wettkampf im Frühjahr machen und dann aber eben auch Ende des Jahres dann kompetitiv sein, um dir dann die Pro-Card zu sichern. Aber dadurch, dass das Conditioning, was du jetzt im Frühjahr bei diesem ersten Proforma-Wettkampf bringen musst, ja, relativ egal ist, hast du dann wirklich die Chance, dann Ende des Jahres wirklich bei 100% dann eben dort stehen zu können. Und somit verbleibt dir ja dann auch noch genügend Zeit, um eben jetzt dieses neue Potenzial für Muskelaufbau eben nochmal weiter auszukosten.
Ja, also je früher ich die Profikarte erreiche, weil das ist jetzt erstmal Step Nummer 1, desto schneller kann ich im Prinzip in einen Aufbau gehen, um dann wirklich maximal Muskulatur aufzubauen und dann nicht im Defizit zu sein. Also, dass einfach meine Form am besten komplett gleich bleibt und aber trotzdem ich muskulär und auch performancemäßig gute Fortschritte mache. Wir hatten ja kurz das Thema Gewicht angeschnitten. Ich darf, je nachdem, wie ich jetzt gemessen werde, weil ich befinde mich komplett in so einem Zwiespalt zwischen Klasse B und Klasse C. Das heißt, wenn ich größer als 1,73 Meter etwas gemessen werde, dann darf ich als Amateur 88 Kilo wiegen. Sollte ich aber kleiner gemessen werden, dann darf ich nur 84 Kilo wiegen. Ich denke aber, realistisch wird es wahrscheinlich so zwischen, es ist so schwer zu sagen, zwischen 82 und 85 Kilo im Idealfall sein. Mhm. Ja, das ist so, denke ich, von dann mir jetzt einfach.
Groß werden.
Ja, oder einfach zu groß werden im Prinzip, oder versuchen, mich wirklich lang zu machen, zu strecken und dann ja vielleicht sogar auskosten zu dürfen, dass man 88 Kilo wiegen darf. Aber ich denke, also daran sollte es jetzt nicht scheitern. So, ich werde nicht versuchen, mich in irgendeine Gewichtsklasse zu drücken. Und von daher ist es komplett offen.
Ich denke halt nicht, dass du dieses Jahr dann schon von dem Gewichtslimit in der Classic Physik bei den Amateuren limitiert bist.
Glaube ich.
Das wird dieses Jahr noch nicht der Fall sein, aber ich denke, wie du eben sagst, dass langfristig dann wichtig ist, eben diesen Profi-Status zu erreichen, um dann eben muskulär eben auch nochmal ordentlich draufpacken zu können, weil da bist du natürlich jetzt gerade, zumindest langfristig gesehen, limitiert im Amateurbereich. Musst dann eben schauen, dass du eben nicht zu schwer bist in der Offseason und musst dann eventuell auch schon wieder ein bisschen Muskulatur irgendwo verlieren, um dann letztendlich ins Gewicht mit reinzupassen. Und diese Einschränkung will man natürlich nicht haben. Deswegen kann ich das nachvollziehen, dass der Profi-Status jetzt dieses Jahr schon her soll, damit du dann die nächsten Jahre dann dich wirklich voll auf die Maximierung innerhalb der Aufbauphase dann fokussieren kannst. Mega. Für mich geht's ab nächster Woche in den Cleanup, den ich ja letzte Woche schon thematisiert habe. Bin jetzt auch schon wieder ein gutes Jahr in der Offseason. Natürlich war hier auch ein recht großer Zeitraum für die Recovery-Phase nach der Prep inkludiert. Aber ja, die letzten Monate liefen auf jeden Fall nochmal sehr, sehr produktiv. Und jetzt steht so die letzte Trainingswoche nochmal mit gewohnt hoher Kalorienzufuhr an, bevor es dann nächste Woche einen ordentlichen Drop von knapp 1100 Kalorien gibt. Also ich werde dann krass. Auf jeden Fall in ein ziemlich ausgiebiges Defizit, was letztendlich auf eine einprozentige Gewichtsabnahme pro Woche abzielt, dann übergehen. Und ich habe jetzt in den letzten Einheiten wirklich nochmal versucht, nochmal alles rauszuholen, nochmal neue PRs mitzunehmen. In den vorherigen Sessions lief es nicht ganz so progressiv, wie ich mir das gewünscht habe. Und jetzt habe ich nochmal auf ein paar Punkte geachtet, um die Trainingsperformance wirklich nochmal zu maximieren und einfach mit einem möglichst ausgereiften Fundament in Sachen Trainingsperformance dann jetzt auch nächste Woche in den Cut zu starten. Hast du aktuell irgendwelche Vorgehensweisen, irgendwelche Routinen im Training, Methoden, wie du dich bestmöglich auf deine Arbeitssätze vorbereitest, um da so wirklich alles rausholen zu können? Ich weiß ja, dass du auch ein ganz großer Fan, zumindest jetzt in deinem eigenen Kontext, von einem generellen Warm-up bist.
Ja.
Du machst ja Cardio, Seilspringen, Fahrradfahren und so weiter. Ist das beispielsweise jetzt auch eine Sache, von der du dann auch direkt in deinen Arbeitssätzen profitierst?
Würde ich schon sagen. Also mir fällt es deutlich leichter, einfach ins Training reinzukommen, wenn ich den Puls schon hochgebracht habe. Also wenn ich beim Fahrradfahren, das sind nur 5 Minuten im Prinzip, so halb Vollgas gebe, so den Puls so auf 140, 150 bringe, dann nochmal die letzte Minute schon ein bisschen reinzufeuern, um auch, also einfach den Motor wirklich zum Laufen zu bringen, dann fällt mir das deutlich leichter ins Training reinzukommen. Ich habe auch das Gefühl, dass das Blut natürlich auch besser zirkuliert und man einfach viel schneller einen Pump bekommt. Also ich mache immer Fahrrad, egal ob ich jetzt Oberkörper oder Unterkörper trainiere. Ich finde auch bei 5 Minuten hat das jetzt keinerlei negativen Einfluss auf die Performance. Meiner Meinung nach kann ja jeder mal austesten. Das ist so meine Routine. 5 Minuten immer allgemeines Warm-up und dann mache ich in der Regel, wenn ich zum Beispiel Rücken-Brust trainiere, mache ich eher immer nur so ein Warm-up-Set und dann starte ich schon mit dem Arbeitssatz rein. Wenn ich genau weiß, welches Gewicht ich benutzen muss, wenn ich in meinem gewohnten Studio trainiere, dann mache ich in der Regel nur einen Aufwärmsatz und dann starte ich direkt mit den Arbeitssätzen rein. Und das mache ich dann bei den ersten 2 Übungen so, dann wechselt sich das ja immer ab. Und dann, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Rückenübung schon erledigt habe, dann starte ich die nächste Rückenübung ohne Warm-up. Also starte dann direkt in den Arbeitssatz rein, weil der Rücken ist schon warm und ich weiß, wie sich die Bewegung anfühlen muss und deswegen brauche ich dann keine weiteren Aufwärmsätze.
Ich bin auch ein Fan von einem relativ minimalistischen Vorbereitungspensum. Viele machen ja dann noch Formrolling oder dehnen sich dann noch dynamisch und wenn das notwendig ist, um dann letztendlich im ersten Arbeitssatz Bestleistung zu bringen, dann ist das absolut legitim. Aber ich glaube, viele machen dann auch eine ausgiebige Warm-up-Routine, einfach nur, um sie zu machen, ohne jetzt einen konkreten Vorteil daraus zu ziehen. Ich war jetzt zum Beispiel im Verlauf der Aufbauphase eben tatsächlich teilweise so minimalistisch unterwegs, dass ich fast gar keinen Aufwärmsatz vor den Arbeitssätzen gemacht habe. Einfach, weil ich grundsätzlich auch mit einer sehr, sehr standardisierten und kontrollierten Übungsausführungen arbeite, also meistens einfach eine 3-sekündige Exzentrik, eine Pause im exzentrischen Umkehrpunkt eben auch einbaue und dementsprechend jetzt auch gar nicht so eine starke Variation in der Übungsausführung habe, wo jetzt ein Arbeitssatz zu einer deutlichen Verletzungsprävention eben führen würde. Und dazu kam dann auch, dass die Progression jetzt über die Aufbauphase inklusive der Recovery-Phase schon fast so von alleine gekommen ist. Also ich musste mich tatsächlich jetzt auch gar nicht so richtig mental eben in einen State bringen, um dann letztendlich eine neue Bestleistung hervorzurufen. Also mir kamen die PRs förmlich entgegen und dementsprechend hat sich mein Warm-up-Ansatz immer weiter minimalisiert. Jetzt in den letzten Wochen eben am Ende jetzt dieser Aufbauphase habe ich dann aber schon gemerkt, okay, die PRs, die kommen nicht mehr umsonst. Ich muss jetzt wirklich hart dafür arbeiten und habe dann eben auch stellenweise noch so eine leichte temporäre Regression eben erfahren müssen und habe mich dann eben auch wiederum dazu entschlossen, noch mal ein bisschen mehr Zeit ins Warm-up zu investieren. An Unterkörpertagen mache ich es ähnlich wie du, da gehe ich auch 5 Minuten aufs Fahrrad, nutze auch einfach die Zeit, um einfach schon mal so meine Trainingsgewichte für die jeweiligen Übungen niederzuschreiben. Schaue mir dann immer die Performance aus der Vorwoche an und weiß dann genau, okay, in dem Wiederholungsbereich habe ich mich befunden, das ist der Wiederholungsbereich, den ich jetzt diese Woche anstrebe und schreibe mir dann schon die Arbeitsgewichte, die ich attackieren möchte, eben nieder. Das hilft mir dann auch einfach, innerhalb der Einheit nochmal einen besseren Fokus eben zu bewahren und dann eben nicht nochmal so im Archiv stöbern zu müssen. Dafür nutze ich das. Ich suche mir meistens dann auch einfach so ein Set, ein DJ-Set oder so raus bei Soundcloud oder YouTube Music, weil manchmal bin ich dann auch während den Sätzen damit beschäftigt, mir so einen richtigen Song irgendwie so rauszusuchen. Das ist total nervig. Also, ne?
Ist es,
Man versucht sich dann irgendwie dann nochmal so ein bisschen zu stimulieren und da sage ich ganz klar, hey,
der passende Song muss für den Satz jetzt her.
Ja, nee, also da wollte ich, habe ich mich auch von frei gemacht. Ne? Ich lade mir ein Set runter und lasse das einfach durchlaufen und das verschärft auch nochmal einfach den Fokus und dafür finde ich dann auch eben dieses Fahrradfahren dann einfach ideal. Gleichzeitig merke ich natürlich auch, okay, der Puls ist dann schon mal etwas erhöht und man ist einfach in einem leistungsbereiten Zustand. Darüber hinaus dann eben auch nochmal das spezifische Warm-up, gerade eben bei den ersten Übungen für eine jeweilige Muskelgruppe. Wie gesagt, lange Zeit wirklich nur einen bis sogar eben gar keinen Aufwärmsatz gemacht. Jetzt bin ich ganz klar so bei 2 Aufwärmsätzen, habe da einen Aufwärmsatz so mit 50% der Last, so für ca. 8 Wiederholungen oder so gemacht. Fällt gar nicht ins Gewicht, ermüdungstechnisch, erhöhe dann auch nach 5 Atemzügen dann direkt das Gewicht auf ungefähr 80% des anvisierten Arbeitsgewichtes und mache dann nochmal 3 Wiederholungen und dann nochmal eine etwas
nach längere Pause. Nach 5 Atemzügen?
Ja, also erstmal dieser erste Aufwärmsatz nur mit 50% der Last und danach merke ich halt im Prinzip gar keine Ermüdung und kann dann auch direkt in den zweiten Aufwärmsatz dann übergehen. Danach bis zum Arbeitssatz lasse ich dann aber nochmal vielleicht eine Minute oder so vergehen. Ja. Und dann gibt es eben den ersten Satz. Also der Zeitaufwand ist jetzt hier auch nicht so hoch gewesen. Stand aber definitiv in Relation zu den Erträgen. Mhm. Also seitdem ich das jetzt implementiert habe, ja, war die Performance zumindest in den letzten Sessions einfach nochmal berechenbarer und im Vergleich zu der etwas schwankenden Vorwoche auch definitiv progressiv. Also das hat auch bei mir sehr, sehr gut funktioniert. Und ich habe auch nochmal auf ein ausgiebigeres Pre-Workout-Meal geachtet. Ich habe jetzt grundsätzlich versucht, mein Training so ein bisschen mehr in die Morgenstunden zu verschieben. Mhm. Ja, du wirst es merken, hier so im Kölner Raum, die Gyms, die sind ziemlich gut gefüllt. Ja. Die Neujahrsvorsätze halten dieses Jahr etwas länger an. Und gerade gegen Nachmittag wird es dann schon teilweise ziemlich voll. Ich muss dann also von meiner geplanten Übungsreihenfolge einfach nochmal mehr abweichen. Mhm. Ich bin nicht bereit, 10 Minuten auf ein Gerät zu warten, sondern gehe dann einfach in meiner Trainingsreihenfolge dann eine Übung weiter und ziehe die dann halt einfach vor. Das ist dann ein Kompromiss, den ich dann in dem Fall eingehe, den ich aber früh am Morgen deutlich weniger eingehen muss. Und ich kann auch noch mal so ein bisschen ausgiebiger Koffein nutzen. Mhm. Finde ich auch einen großen Vorteil dann am Morgen. Klar, man braucht es vielleicht auch, einfach um eben noch mal mehr in diesen sympathischen, leistungsfähigen Zustand des Nervensystems dann eben reinzukommen. Der Körper ist noch nicht ganz so hochgefahren, deswegen kann man sich dann mit Koffein ganz gut Abhilfe schaffen. Und man hat dann aber auch zeitgleich eben nicht diese potenziellen negativen Auswirkungen auf den Schlaf, wie wenn man eben Koffein später am Tag, beispielsweise dann eher in der zweiten Tageshälfte nutzt. Und das hat für mich auch sehr, sehr gut funktioniert. Generell das Training so ein bisschen nach vorne zu verschieben. Dann war hier aber das Problem, dass ich dann morgens dann natürlich relativ schnell los dann eben auch ins Training wollte. Mhm. Und dann eher auf ein minimalistisches Pre-Workout gesetzt habe, beispielsweise auf eine Whey Shake und eine Banane. Das hat soweit funktioniert. Ich hatte jetzt in den Einheiten keinen Hunger oder so. Mhm. Aber nachdem ich jetzt mir dann doch wiederum ein wenig mehr Zeit genommen habe, um dann nochmal eine größere Mahlzeit mit ein paar Maiswaffeln oder Toast dann eben nochmal zu verdauen, habe ich auch da nochmal einen positiven Einfluss auf die Performance verspürt, eben in Kombination nochmal mit diesen ausgiebigeren Warm-Up-Sätzen. Und so war meine letzte Trainingswoche auf jeden Fall nochmal richtig gut. Wie gesagt, konnte jetzt nochmal vor dem Start in den Clean-Up nochmal neue PRs abholen und versuche diese natürlich jetzt auch mit dem hohen Defizit, was jetzt kommt, zu halten, idealerweise natürlich noch zu verbessern. Na klar, die Wahrscheinlichkeit, dass die Performance weiterhin progressiv ist, ist natürlich jetzt durch eine geringere Kalorienzufuhr und durch das hohe Defizit definitiv nicht erhöht. Mhm. Aber ich versuche mich davon einfach mental nicht einschränken zu lassen, sondern da einfach weiter Gas zu geben, als ob ich auch auf Stoff wäre. Ne?
Ja. Nee, ist auch voll wichtig. Der mentale Aspekt spielt so eine große Rolle. Viele machen sich voll fertig, weil sie dann einfach zu wenig Essen haben. Aber ist im Prinzip Quatsch, weil die Energie, die kommt nicht vom heutigen Essen, die kommt, wenn dann, vom gestrigen Essen. Mhm. Das heißt also, alles, was du heute isst, hat keinerlei Einfluss auf deine heutige Energie oder die Energie, die dir heute zur Verfügung steht. Und das ist einfach auch der mentale Aspekt, wenn man jetzt denkt, boah, man isst 1000 Kalorien im Defizit, dann kann ich ja gar keine Energie mehr aufwenden. Doch, du kannst die Energie aufwenden, weil du ziehst sie aus den Fettzellen. Richtig. Im Idealfall. Ja. Ne, weil irgendwo wird die Energie ja schon herkommen. Und da muss man sich einfach wirklich zusammenreißen, sich in den Hintern beißen und Vollgas geben.
Ja, ich glaube, das erkennt man vor allem, wenn man schon mal auf Endhärte trainiert hat. Mhm. Und wenn man dann eben gut genährt in der Offseason ist, dann weiß man ganz genau, dass genügend Energie intern in Form von Körperfett gespeichert ist. Und das gibt mir natürlich jetzt auch die Zuversicht, eben im Training weitere Progressionen zu erzielen oder zumindest dann eben meine Performance zu halten bei jetzt wahrscheinlich so 10 Kilo Fettverlust, die ich jetzt über die nächsten 16 bis 20 Wochen circa anstreben. Krass. Ja, also ist jetzt schon ein längerer Cut, den ich hier plane, um mich halt eben wieder in diese schon in der letzten Folge thematisierte Balance eben zu bringen und mich damit auch zeitgleich dann einfach in einer besseren Position für die nächste Contest Prep dann eben auch wiederzufinden. Von dort aus sollen dann natürlich nochmal eine lange ausgedehnte Aufbauphase folgen, aber das Ziel ist jetzt wirklich, sich so über die nächsten Jahre stückweise immer so weiter hinsichtlich des Körperfetts runter zu konditionieren, um dann, wie gesagt, einfach bestmöglich angepasst für die nächste Prep dann zu sein und diese mit einem möglichst geringen Kostenfaktor dann durchzustehen, natürlich dann eine neue Bestform zu bringen, aber eben auch die Prep eben nicht ganz so invasiv werden zu lassen, wie es eben letztes Mal der Fall war. Also,
ja, crazy.
Ja, auf jeden Fall.
Nicht, dass du in Versuchung kommst, dann doch dieses Jahr im Herbst zu starten, wenn der Fettverlust dann so gut läuft.
Nee, also dazu wird es auf jeden Fall nicht kommen. Ich bin auch die nächsten Jahre schon ja, auf jeden Fall in den Wettkampfseason als Coach gebucht. Hab da ja jetzt tatsächlich bis Ende 2027 ja, schon genug Athleten am Start, um die ich mich dann auch kümmern werde. Letztes Jahr, 2024 im Frühjahr, habe ich ja auch in der Frühjahrssaison 3 Athleten betreut und bin dann noch zusätzlich selbst gestartet. Das ja, werde ich aber jetzt in den kommenden Seasons auf jeden Fall so nicht machen wollen. Ich will mich da voll auf die Athleten fokussieren. Und wie gesagt, bis Ende 2027 sind da schon feste Projekte geplant. Deswegen würde es erst ja, frühestens 2028 für mich dann wieder so weit sein. Genau. Ansonsten war ja letzte Woche die
Arnold Classic,
der erste Wettkampf, so der erste große Wettkampf dieses Jahr. Wir haben beide sowohl die Amateur- als auch die Profishow mitverfolgt. Die Amateurshow haben wir nach unserer letzten Aufnahme dann auch hier noch gemeinsam angeschaut. William gegen Sam Sulek in der Classic Physik. Ja, ich glaube, das Ganze ging verdienterweise an Sam, wobei ich sagen muss, dass William echt sein Paket nahezu maximiert hat.
Ja.
Er hat eine richtig gute Härte gebracht, hat sich klassisch präsentiert und durch sein Posing geglänzt. Und ja, Sam stand halt einfach da, so, aber war dann am Ende
Masse hat überwogen, vorne. Ja. Also Sam war jetzt auch nicht, er war nicht so gut in Form wie William, aber er war dennoch gut in Form, wenn er angespannt hat. Er hat sehr oft vergessen, seine Beine anzuspannen. Ne? Und dann haben die Leute gesagt, er ist gar nicht so hart wie William. Aber doch, er war. Also von vorne war er mindestens genauso hart wie William. Von hinten ist es schwer zu sagen, weil er noch weniger Gluteus hat als William, weswegen auch die nicht so stark gegen die Haut gedrückt hat. Und man dadurch einfach gar keine Details gesehen hat, aber auch dem geschuldet, weil sein Trunk, also sein Posing-Trunk einfach so viel Stoff hatte. Das war auch, denke ich mal, Absicht, weil er genau weiß, dass er einfach nicht so viel Gluteus hat, um den wirklich ja, bestmöglich zu verdecken, damit man im Prinzip nicht die Stellen sieht, die man ja eigentlich sehen will, die auch gezeigt werden dürfen, gezeigt werden können. Aber verdienterweise muss man sagen dazu, dass er einfach mit mehr Masse geglänzt hat, ne? Ja. Und die Judges wollten an dem Tag einfach die mehr Muskelmasse sehen. Und deswegen kann man auch sagen dazu, dass Sam Sulek zu Recht gewonnen hat.
Ja, ich finde es natürlich schade für William, weil er halt wirklich sein bestes Paket gebracht hat. Aber so ist das halt im Bodybuilding. Ne? Man kann letztendlich nur ja, sein eigenes Paket eben auf den Punkt bringen und mehr liegt dann letztendlich nicht in seiner Hand. Merkst du auch immer in der Zusammenarbeit mit Wettkampfathleten, ne? Viele gehen auch dann immer mit konkreten Vorstellungen hinsichtlich Platzierung dann eben zu einem Wettkampf und das ist natürlich nachvollziehbar, aber ich tue mir dann immer so ein bisschen schwer mit dann eben ja, diesem Gedanken irgendwo beizupflichten, ja, du machst den ersten Platz, ja, du holst die Pro-Card, ne, letztendlich ne, bring dein Paket, hol das Beste raus, aber wer dann eben dann noch mit dir auf der Bühne steht, das kannst du nicht beeinflussen und dementsprechend, wenn man dann eben auch nicht diesen anvisierten ersten Platz macht, sollte man dann in keinster Weise unzufrieden mit sich sein oder mit dem Ergebnis. Selbst wenn man dann mal weiter hinten landet, muss man dann auch einfach anerkennen, Mann, was war das für ein Line-Up, ne? Also da auf der Bühne, da hat es richtig gewebt, da waren starke Athleten und dementsprechend darf man auch, solange man eben das Beste aus sich herausgeholt hat, auch zufrieden mit einem zweiten, dritten, vierten, fünften Platz, wie auch immer eben sein.
William hatte ja sich sogar nur die Top 5 vorgenommen. Also selbst wenn er den fünften Platz belegt hätte, wäre er zufrieden gewesen. Und er hat auch dann im Nachhinein gesagt, dass Sam Sulek zu Recht gewonnen hat. Also kann man da jetzt nicht sagen, boah, Sam Sulek hat jetzt gewonnen, weil er Amerikaner ist und William Deutscher oder als Deutscher im Prinzip gestartet ist. Dass da einfach, da war einfach diesmal keine Politik im Spiel, kann man so zu Recht sagen. Ja. Die Judges wollten an dem Tag einfach mehr Muskelmasse sehen, egal ob Sam Sulek nicht so gut in Form war wie William oder ob er jetzt nicht so klassisch gepostet hat wie William oder so gut gepostet hat wie William. Ich denke, dass William beim nächsten Mal auf jeden Fall noch deutlich voller kommen kann. Er war schon mal in Stories, war ja schon mal oder auf anderen Videos war er schon mal voller, also ein bisschen Muskelvolumen hat da noch gefehlt. Die ja, nötige Härte, die hat er auf jeden Fall gezeigt und ich denke, er wird jetzt sogar Ende März in Shanghai starten.
Tatsächlich?
Ja, er hat sich vorgenommen, jetzt Ende März in Shanghai zu starten. Und wenn es da nichts werden sollte, dann wird er den Pro-Qualifier auf der FIBU machen. Oder er macht ihn zusätzlich, ich weiß nicht. Aber Shanghai ist jetzt auf jeden Fall sein nächstes Ziel.
Okay, also ja. Er hat auch ganz klar die Pro-Card im Blick und
ja.
Wird dann auch weiter in Wettkampfform bleiben. Und dann noch die weiteren Shows, die jetzt kommen, eben auch dann ja, nutzen. Wünschen William da natürlich alles Gute, weil das Paket auf der Arnold Classic, das hat sich auf jeden Fall sehen lassen, sollte an dem Tag aber nicht sein. Judging konnte ich hier absolut nachvollziehen. Wie war es in den Pro-Klassen, die ja dann an den darauffolgenden Tagen stattgefunden haben? Ja, hier hatten wir
erstmal Classic Physik.
Classic Physik, sehr, sehr gerne. Ja, da ist auf jeden Fall, glaube ich, so die interessanteste Klasse, zumindest von den Platzierungen am Ende her. Da waren ja tatsächlich ein paar Überraschungen. Ich denke, ja, Mike unangefochten auf der 1, das war vorherzusehen und das war dann auch schon nach dem ersten Callout relativ klar.
Ja.
Alles, was dahinter war, war auch über den Livestream nicht ganz so leicht zu entscheiden. Wir hatten Wesley Withers, den Titelverteidiger.
Über die wurden ja am meisten gesprochen, also über Wesley oder Mike, ne, über alle anderen. Die kamen jetzt nicht so zur Frage. Aber ganz überraschenderweise, zweiter Platz ging an Logan Franklin, der ja letztes Jahr bei Mr. Olympia welchen Platz belegt hat? Glaub nur Platz 11 oder so.
Kann sein.
Also, der hatte mal richtig krank abgeliefert. Ich fand, der sah mega gut aus und hat auch richtig, richtig gut gepostet in seinem, in seiner Posing-Routine. Dafür hat er auch den Best Poser Award bekommen. Ja, also mehr Classic geht schon fast gar nicht. Also der hat auch, also ich weiß nicht, die Linie sah wirklich richtig schön aus.
War brutal hart.
War wirklich richtig gut in Form. Aber Mike hat einfach noch mehr diese X-Frame und war auch absolut krank in Form. Noch besser als beim Mr. Olympia letztes Jahr. Also wirklich richtig, richtig gute Verbesserung.
Ja, also diese Abfolge, ne, Mike auf 1, Logan Franklin auf 2, das war mir nach dem Pre-Judging, das war jetzt auch mein Eindruck. Danach wurde es schwierig. Wir hatten zum einen dann noch Wesley Withers, Titelverteidiger, hat letztes Jahr 2024 die Arnold Classic tatsächlich gewonnen gegenüber Ramon Dino, der damals auf dem zweiten war. Dann ja noch Michael Daboul und Matthew Grego. Und hier ja, war es nicht ganz so eindeutig, fand ich. Hätte Wesley auf den dritten Platz gesetzt. Dazu kam es dann aber nicht. Der wurde dann tatsächlich
noch weiter nach hinten platziert,
auf Platz 5 sogar. Also das war auf jeden Fall ja schon eine ziemliche Überraschung. Wie hast du es gesehen? Wesley ist halt einfach im Unterkörper nicht besonders gesegnet. Er hat einen richtig starken Oberkörper und das war so das, was die Judges letztes Jahr eben sehen wollten, weil er einfach so diesen klassischen Arnold-Look verkörpert. Grundsätzlich finde ich, dass ein Classic-Athlet eben auch nicht unterkörperdominant sein sollte.
Ja.
Natürlich sollte der Unterkörper nicht groß abfallen, aber
es muss halt eine Ausgeglichenheit irgendwo vorliegen. Ne? Ja. Und man hat halt besonders von hinten gesehen, dass Wesley einfach eine Beinschwäche hat, so Adduktorenbeuger bzw. der Quad-Sweep, wovon er sowieso jetzt nicht so viel hat, aber von hinten noch weniger zur Geltung kommt als von vorne und ist dann von hinten deutlich abgefallen. Aber auch sein Gluteus ist für seine Körpergröße so klein, dass er einfach, wenn dann die anderen Athleten dort im Vergleich stehen in den Rückenposen, dass er da einfach komplett untergeht und sich das dann auch dadurch wahrscheinlich entschieden hat. Also er ähnelt zwar Arnold so vom Aussehen am meisten, aber die anderen, muss man dazu sagen, hatten mehr Masse overall und haben auch meiner Meinung nach die größte Veränderung gezeigt als in den vergangenen Wettkämpfen. Matthew Grego, den hatte ich gar nicht so krass auf dem Schirm. Ich finde, so massetechnisch beziehungsweise so muskelfleischmäßig erinnert er irgendwie so an Ramon Dino, besonders so Schultern, Arme in dem Bereich. Und Michael Daboul ist fast schon Urgestein, ne? Hat auf jeden Fall schon ein gutes Alter und die meisten sagen ja, dass er immer am allerhärtesten ist. Was ich nicht immer so ganz nachvollziehen kann, aber was wahrscheinlich auch dem geschuldet ist, weil er der Älteste ist und auch dementsprechend einfach eine viel dünnere Lederhaut, also Oberhaut hat, ne? Und sich das dadurch dann abzeichnet, dass je dünner die Haut ist, dass dann auch besser die Muskeln zur Geltung kommen. Das kann natürlich ein Mitte-20-Jähriger nicht nachmachen wie jemand, der 45 ist beispielsweise.
Ja, bei Mike Daboul wird ja immer gesagt, okay, er hat nicht so die schönste Classic-Linie und punktet dementsprechend halt immer über die Härte und natürlich auch die Muskelmasse. Ich hätte ihn jetzt in diesem Line-Up dann eher weiterhin, also eher auf 5 gesehen, Matthew Grego, der letztendlich den dritten Platz belegt hat, dann eben auch zu Recht, meiner Meinung nach, eben auch vor Michael. Und Wesley muss jetzt auf jeden Fall echt zügig an seinem Unterkörper arbeiten, um weiter an der Weltspitze eben dranbleiben zu können.
Ja, komplett. Weil Wesley ist jetzt auch noch nicht für den Mr. Olympia qualifiziert. Der muss sich erstmal noch qualifizieren. Also er wird, glaube ich, Wesley wird als nächstes den Pro-Qualifier auf der FIBO machen und muss zusehen, dass er ja, sich dann irgendwann für den Mr. Olympia qualifiziert, sodass er auch wieder eine Off-Season machen kann und sich dann auch dementsprechend verbessern kann.
Aber nicht den Pro-Qualifier, sondern den Pro-Wettkampf.
Ja, genau, den Pro-Wettkampf. Nicht, ja. Da sind die ja schon raus. Ja. Genau, das hat er dann als nächstes vor. Vielleicht hat er dort bessere Chancen. Würde ich sagen, könnte ihm gelingen. Ne, ich weiß jetzt nicht, im Prinzip qualifiziert sich nur Platz 1 für den Mr. Olympia. Ich weiß es nicht genau.
Ich auch nicht.
Aber müsste so sein, vielleicht auch 1 und 2. Aber ich glaube, nur Mike Sommerfeld, der ja auch schon aber sowieso qualifiziert war, der kann sich jetzt zur Seite legen und erstmal entspannen. Der ist safe, der hat sein Paket gebracht und kann sich jetzt auf den Mr. Olympia konzentrieren. Und glaube, alle anderen müssen jetzt erstmal noch zusehen, dass sie sich für den Olympia qualifizieren.
Ja, das stelle ich mir halt auch unfassbar schwierig vor, ne? Wenn du als Top-Athlet, der eben an der Weltspitze agiert, so wie Wesley jetzt eben, im Herbst bei Mr. O startest, dann aber wiederum im Frühjahr dann eben auch die Arnold Classic verständlicherweise dann eben auch mitnehmen möchtest, wo bleibt dann eben auch noch die Zeit, um dann so eine signifikante Schwachstelle wie seinen gesamten Unterkörper eben aufzuholen. Es ist ja nicht so, dass es nur irgendwie an den Quads fehlt, sondern es sind ja Quads, Hamstrings, Adduktoren, Glut.
Ja.
Also wirklich in eine komplette, die untere Hälfte seines Körpers muss er signifikant verbessern, um eben weiter eben ganz oben mitspielen zu können. Und ich weiß nicht, wie er das hinbekommen will, wenn er eben weiterhin dieses komplette Paket mit Frühjahr Arnold Classic und Herbst Mr. O eben auch weiterhin mitnehmen möchte. Mhm. Ich denke, da wird dann vielleicht auch nochmal eine etwas ausgedehntere Aufbauphase notwendig sein, um dann wirklich diese Veränderung in seine Physik reinzubringen. Aber ich denke, vor dieser Herausforderung steht so ziemlich jeder Athlet, der da eben an der Weltspitze agiert und dementsprechend auch, ich sag mal, fast schon genötigt wird, eben regelmäßig zu starten, mindestens eben einmal beim Mr. Olympia. Bei der offenen Bodybuilding-Klasse hatten wir auch wirklich Top-Karäter am Start.
Ja.
Den Titelverteidiger Samson Dauder. Der hat ja letztes Jahr die Arnold
Classic. Der hat letztes Jahr gewonnen.
Die Arnold Classic auch, ja. Aber eben auch den Mr. Olympia, also er war ja der Top-Favorit.
Stimmt.
Dann den vorherigen.
Hat Samson Dauder letztes Jahr den Mr. Olympia gewonnen oder war es?
Samson Dauder hat gewonnen?
Ja. Okay.
Ja. Und dann natürlich noch Derek Lunsford, der das Jahr davor, meine ich, gewonnen hat.
Das ist so lustig. Die wechseln sich jetzt ab, wer welchen Wettkampf gewinnt.
Ja, dieses Mal war es Derek Lunsford, verdienterweise. Also das habe ich auch nach dem Pre-Judging eben auch genauso gesehen. Also Derek mit einer herausragenden Form, wirklich auf den Punkt gebracht, extrem hart.
Einer der kleinsten Athleten,
ja.
Aber auch einer der wuchtigsten Athleten. So overall Rücken, komplett geisteskrank, wie breit und fleischig der ist. Also im Vergleich zu den anderen Athleten, die sind ja fast schon alle irgendwie 20 cm größer und haben aber nicht so einen ansatzweisen breiten Rücken wie Derek. Ist auf jeden Fall krass zu sehen, finde ich auch dahingehend nochmal eine Verbesserung zum Mr. Olympia. Heißt im Prinzip jetzt auf jeden Fall heißer, erneuter im Prinzip Olympiakandidat für den Sieg. Dann an der zweiten Stelle Samson Dauder, war dann irgendwie abzusehen. Ne? Vielleicht kommt es ja wieder dazu, dass sie das. Also ich denke mal, dass es dann auf dem Mr. Olympia wieder ein Rematch geben wird.
Ja, wobei dann auch der Hardy Chopin dann wieder in the mix ist. Der, wo wir jetzt gerade eben von frequentem Starten gesprochen haben, der gönnt sich jetzt im Frühjahr eben eine Pause und wird dann wahrscheinlich dann erst wieder zum Mr. O dann in Shape kommen. Hat dementsprechend vielleicht einen kleinen Vorteil jetzt gegenüber Samson und Derek, die eben jetzt schon im Frühjahr eben einmal gestartet sind und eben auch die Form gebracht haben. Deswegen Hardy kommt dann natürlich im Olympia, beim Olympia dann in diesem Top-3-Battle dann noch
hinzu. Das wird richtig spannend dann.
Ja, das wird spannend. Ansonsten auf dem dritten Platz dann Andrew Jack, den ich richtig stark fand und bei dem ich auch irgendwie noch so das größte Potenzial irgendwie sehe, weil er echt eine comicartige Figur hat und auch immer noch richtig plastische Bauchmuskeln in den Frontposen zeigt, zum Beispiel in seinem Front Lats Bird. Da siehst du halt richtig die Abs noch durchkommen und so. Das
er ist auch der größte Athlet, glaube ich, sogar
von allen. Der ist auch sehr groß, stimmt.
Ja,
ich glaube, wenn er da noch so ein bisschen seinen Unterkörper, gerade in der Rückansicht, noch ein bisschen verbessert, dann sehe ich ihn eben auch in diesem Gespann rund um die Top 3 oder um den Kampf letztendlich, um den Titel beim Mr. Olympia dann auch. Also Andrew Jack da verdienterweise dann auf dem dritten Platz gelandet.
ja, dann jetzt brauchen wir es nicht mehr so spannend machen. Vierter Platz, wobei doch für Brandon Curry vielleicht überraschend, aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran am Teilnehmerfeld. Ne? Brandon Curry ist jetzt schon zu den Zeiten gestartet, wo ein Dexter Jackson, wo Phil Heath und wo Kai Green auf der Bühne standen. Brandon Curry dann jetzt den vierten Platz, fünfter Platz William Bonek. William Bonek hat ja auch schon mal die Arnold Classic gewonnen. Ich weiß nicht in welchem Jahr, aber es ist gar nicht allzu lange her. Sechster Platz, ich glaube, jetzt wird es wahrscheinlich den wenigsten was sagen, Akeem Williams. Siebter, Sean Clarida. Sean Clarida, ja, eigentlich ein 2-1-2, also ein 2-12-Athlet. Mhm. Letztes Jahr beim Mr. Olympia den zweiten Platz gemacht. Genau. Und ist jetzt in die offene Klasse gewechselt, ist aber auch schon letztes Jahr auf der Prag Pro in der offenen Klasse gestartet und will anscheinend jetzt auch da bleiben, keine Ahnung.
Bin ich gespannt, wie er sich dann beim Mr. Olympia entscheidet. Ich denke mal, da wird er wieder in der 2-12 starten, weil ja, er ist ein
sehr kleiner Athlet. Er geht halt extrem unter, ne? Und bei den, also zwischen den
Körpergröße, genau. Ne? Also er füllt seinen Frame hervorragend aus, er hat eine echt gute Muskelmasse, eine sehr krasse Muskelqualität, war auch wirklich sehr, sehr hart jetzt hier bei der Arnold Classic. Aber ja, wirkt halt einfach aufgrund seiner Körpergröße eben nicht so. Passt dementsprechend einfach gut in die 2-12. Da wird er aber natürlich auch dann mit Keon Pearson dann zu kämpfen haben, der ihn ja letztes Jahr bei Mr. O dann eben vom Thron gestoßen hat. Der wird natürlich jetzt auch dieses Jahr wieder seinen Titel verteidigen, deswegen, da steht Sean Clarida auch, ich sag mal, vor einer ordentlichen Wand. Aber
eigentlich eine kaum zu schlagende Wand, ehrlich gesagt.
Besser Zweiter in der 2-12 als außerhalb der Top 5, vielleicht sogar Top 10 dann bei Mr. Olympia, wer weiß. Aber ja, starkes Line-Up bei der Arnold.
Voll. Mega. Also mehrere Mr. Olympia Gewinner. Also Derek Sampson, Brandon Curry.
Hat er auch gewonnen. Ja, auch gar nicht allzu lange her. Ich glaube, das war das 2021 oder so.
Ist auf jeden Fall krass. Ja, also mehrere Mr. Olympia Gewinner auf einer Arnold Classic. Was gibt's noch abschließend zu der Arnold Classic zu sagen? Ich glaube, das war somit das vielleicht für die ein oder andere eine spannendste. Für mich ist mir jetzt wirklich die Classic irgendwie spannender. Mhm. Classic ist auch wirklich so ein Hype momentan. Jeder will Classic Physik machen. Ja. Man sieht es ja auch am Teilnehmerfeld, das Classic Physik Teilnehmerfeld ist randvoll. Eigentlich kaum Übersicht noch, wie viele Athleten da jetzt schon letztes Jahr qualifiziert waren und auch jetzt für dieses Jahr qualifiziert sind und noch sich eventuell qualifizieren werden. Das ist krank.
Ich kann nur sagen, Respekt an die Judges und auch an den Head Judge, der dann die Callouts letztendlich macht, wenn dann einfach mal so 50 Athleten...
Und dass da noch irgendwie fair bewertet werden soll, da werden wahrscheinlich auch die bekanntesten aussortiert, ne? Und die anderen, die müssen sich mehr oder weniger erstmal so einen Namen machen.
Kann man nicht ganz ausschließen, dass es auch so ein bisschen danach geht, natürlich. Ne?
Das ist auch wirklich ärgerlich. Ich denke, zum Beispiel also für Patrick Teutsch ist es ja auch für jeden Bodybuilder, also der sich jetzt für die Mr. Olympia qualifiziert, ist es ja wahrscheinlich so ein Traum, auf der Mr. Olympia-Bühne zu stehen. Aber vielleicht werden die nicht mal auf einer Mr. Olympia-Bühne stehen, weil die Vorwahl ist ja meistens immer auf dieser Expo in Las Vegas. Also diese Messe im Prinzip. Und die Mr. Olympia-Bühne, die ist ja, ich weiß nicht, ob die ganz woanders ist, aber das Bühnenbild, beziehungsweise die Bühne, ist eine ganz andere. Ne? Also die Mr. Olympia-Bühne, da ist ja ein richtiges so Theater, wo die Zuschauer wirklich von unten nach oben aufgebaut sind. Das hast du auf der Expo nicht. Auf der Expo hast du im Prinzip eine kleine Bühne und dann hast du die Menschenmenge vor dir auf im Prinzip nur einer ebenen Fläche. Wünschen wir den Athleten das Beste, weil... Ja, keine Ahnung.
Ja, so wird es aber jetzt bei dem FIBO Cup auch sein, dass die Vorwahlen eben in den FIBO Messehallen stattfinden und dann die Finals zumindest bei der Pro-Klasse dann in einer Eventhalle außerhalb vom Messegelände dann eben stattfinden. Also ja, so ist es dann halt ja manchmal, dass man dann eben nicht auf die Top-Bühne dann eben kommt, wenn man es halt dann eben nicht ins Finale eben schafft, aber ich denke, gerade für jetzt Patrick Teutsch wird jeder Athlet, den er letztendlich hinter sich lassen kann, ein
Erfolg sein, auf jeden Fall.
Ich denke, er muss sich da dann einfach in den Callout, in den er letztendlich kommt, einfach so weit wie möglich nach vorne kämpfen, weil ja, wo du letztendlich landest, das ist natürlich auch so ein bisschen volatil, ne? Je nachdem, wie was für einen Eindruck der Head Judge im ersten Moment von dir hat, ob er deinen Namen kennt eventuell auch und in welchen Callout er dich dann eben einordnet. Und dann werten ja erst die anderen Judges eben basierend eben darauf, wer dann eben noch neben dir steht. Ne? Aber da, ja, denke ich, muss man sich dann einfach darauf fokussieren, sein bestes Paket zu bringen, wie vorhin eben schon gesagt, und sich einfach möglichst weit dann eben vorzuarbeiten. Und genau, über die Jahre, denke ich, kann man dann eben anvisieren, immer so ein Stück weit weiter nach vorne zu kommen, nochmal eben vom vierten Callout dann in den dritten zu rutschen und so. Und das sind dann natürlich dann so die Erfolge, an denen man sich dann eben erfreuen muss als Athlet, der letztendlich an der Weltspitze agiert. Mega, die Arnold Classic und ein neues Status-Update unsererseits. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was in den nächsten Wochen so passiert. Wir haben beide athletenmäßig große Pläne für dieses Jahr. Für mich steht ja als Coach dann jetzt auch die Frühjahrssaison in Aussicht. In knapp 6 Wochen geht es hier zum Saisonauftakt zur INBA Netherlands und von dort aus dann weiter über die deutsche Meisterschaft der GNBF bis hin zur Weltmeisterschaft der INBA dieses Jahr in Spanien. Und da auf dieser Reise werden wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Ansonsten natürlich auch Fabis Wettkampfpläne, denke ich, werden in den nächsten Wochen immer konkreter. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt sonst noch ein spannender Wettkampf auf uns zukommt. Ja, wahrscheinlich dann der FIBO Cup.
Ja.
Werden wir dann auch eventuell dann live vor Ort mitverfolgen können.
An welchen Tag bist du eigentlich da?
Am Fachbesuchertag.
Freitag.
Und
dann. Die anderen Tage werden randvoll. Also das werde ich mir auf jeden Fall nicht geben.
Nee.
Ich werde auch noch am Freitag da sein.
Ja. Und da ist auch der Wettkampf dann...
Ja, ich weiß es gar nicht. Also ich weiß,
der
Amateurwettkampf wird Freitag da sein.
Genau. Und ich glaube, der Profi-Wettkampf ist dann
Samstag
und dann eben das Finale dann auch nochmal eben in einer anderen Lokation.
Hm.
Genau, aber da werden wir uns informieren und euch dann zumindest über das Wettkampfgeschehen, soweit wir da Einblicke erhalten, dann eben auch auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, Fabi hat den Wettkampf ja jetzt erstmal abgesagt. Ich denke, das ist vernünftig. Ja,
was heißt abgesagt? Ich hab ihn im Kopf gehabt, aber ist es im Prinzip unrealistisch. Von daher wird er jetzt erstmal abgeschrieben. Hab mich ja noch nicht angemeldet gehabt. Und ein Folgewettkampf wird dann im Prinzip als nächstes anvisiert. So. Da ist er noch nicht 100% konkret, aber es wird jetzt von Woche zu Woche konkreter. Und wenn es dann 100% versteht, dann wird es auch hier bekannt gegeben.
So sieht's aus. Wir bedanken uns fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen, für alle die bei YouTube eingeschaltet haben. Jetzt noch hier der Disclaimer mit unseren Codes.
Lasst ein Like, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Wenn ihr bis zum Ende geschaut habt.
Wie war noch dein Code bei ESN?
Farid.
Farid bei ESN oder und Hyper bei Evo Sports Fuel. Und dann hören bzw. sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin.
Peace out.